Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ende mit Schrecken. Wir sind zurück mit der zweiten Folge im neuen Jahr, nach dem Slenderman. Im Januar melden wir uns jetzt im Februar zurück mit ja etwas Videospieligem. Und genau, neben mir hört sie schon jubeln. Die Franzi ist natürlich auch wieder da.
Hallo!
Ja, heute geht es, wir haben es schon auf Social Media angeteasert und das haben auch schon ein paar Leute natürlich erraten, beziehungsweise haben sogar schon ja selbst Vorschläge beziehungsweise Tipps abgegeben, was es genau gehen wird. Es geht natürlich um Pokémon.
Beste Spielreihe der Welt.
Haben sicher einige von euch vielleicht einen Bezug zu, andere vielleicht auch weniger. Ist ja doch sehr, sehr, natürlich sehr bekannt. Ist ein großes Thema. Seit den 90ern bis heute. Es nimmt kein Ende. Natürlich mit Pokémon Go auch natürlich als super erfolgreiche Handy-App im letzten Jahr natürlich alle Rekorde gebrochen irgendwie. Also der Pokémon-Hype ist nicht abzustellen und ja, nicht nur, dass das Spiel sehr erfolgreich ist oder dieses Universum sehr erfolgreich ist. Nein, denn natürlich alles, was irgendwie berühmt oder bekannt wird, zieht auch Gerüchte, Legenden und Mythen und Fantheorien mit sich. Und so ist auch mit Pokémon. Da gibt's eine ganze, ganze Stange an, ja, mysteriösen Geschichten. Und ja, drei davon, beziehungsweise zwei Geschichten, sag ich mal, Creepypastas kann man sagen. Und eine Fantheorie schauen wir uns heute mal in dem Zuge genauer an. Heute also nicht so Storytelling wie sonst, sondern das sind eben so Gerüchte, die da in der Pokémon-Fanblase so kursieren.
Genau.
Und die schauen uns heute auf jeden Fall mal an. Wir sind selber mehr oder weniger Pokémon-Fans. Franzi sehr.
Oh ja, oh ja.
Ist großer Pokémon-Freund, zeichnet die Kleinen ja immer wieder selbst und sticht sie Kunden unter die Haut.
Ich habe auch selbst eins unter der Haut gestochen.
Genau, ist auch selber eins. Ich mag Pokémon, aber ich war nie so der Super-Fan. Ich war als Kind großer Fan. Ich habe die Gameboy-Spiele damals, also die allerersten Rot-Blau, hart gesuchtet. Mein Cousin damals immer schön mit Link-Kabel.
Oh ja, damals brauchte man
es. Da war es noch umständlich, wenn man zusammen irgendwie spielen wollte. Gerade mit dem Gameboy, da gab es kein WLAN und nichts, keine Connection übers Netz. Brauchte man ein schnödes Kabel, musste sich innerhalb von 15 Zentimetern nebeneinander setzen und dann konnte man so den Pokémon tauschen. Ja, also da war ich total Feuer und Flamme, hab auch die Serien damals auf RTL 2 immer schön verfolgt. Aber dann hat sich das so ein bisschen erledigt. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter.
Ach Gott.
Also als Pokémon so anfing, war ich so... Wann kam Rot-Blau?
96.
Genau, also da war ich 10.
Und ich war 5.
Ja, du bist ein bisschen jünger.
5 oder 6.
Und irgendwie hat sich das dann wirklich so in den nächsten 3-4 Jahren danach, dann da war Pokémon schon wieder uncool in meiner Hood. So, und da haben wir uns anderen Dingen gewidmet. Aber ich habe trotzdem die Spiele immer so in allem so immer wieder mal reingeguckt, aber ich habe keins jemals wieder so intensiv gespielt wie Rot-Blau. Und bei dir?
Bei mir ist es ein bisschen anders. Man muss funfact-mäßig sagen, ich habe alle Editionen gespielt. Meine Liebe ist ein bisschen erloschen jetzt bei den neuen Editionen. Also bei Sonne und Mond war ich persönlich unfassbar enttäuscht. Es ist das erste Pokémon-Spiel, was ich wirklich relativ schnell aufgegeben habe. Sonst habe ich sie alle durchgesuchtet. Meine Lieblingsedition auch, Rot und Blau natürlich. Ich war ich hatte die rote Edition zu Hause. Dann die silberne fand ich auch noch fantastisch. Also bei mir hält es sich so ein bisschen die Waage, was meine Lieblingsedition ist zwischen der roten und der silbernen, weil ich sie beide unfassbar cool fand. Also die rote Edition fand ich die mag ich heute noch sehr, weil sie einfach, finde ich persönlich, nach wie vor unfassbar schwer ist. Was mich an den heutigen Pokémon-Spielen so ein bisschen stört, ist, dass die einfach viel, 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 viel zu leicht sind, finde ich persönlich. Also es wird einem alles so hingeflaxt. Und ja, und früher musste man da Tatsache noch richtig hart hinarbeiten. Und wenn ich heute immer noch mal die rote spiele, denke ich mir, holy crap, dass ich als Kind nicht diesen Gameboy in die Ecke geflackt habe, wundert mich wirklich. Das habe ich nur bei Kirby gemacht und war ja kaputt. Verdammt. Nein, aber witzigerweise muss man sagen, was mich dafür überhaupt nicht gepackt hat, war dieser Pokémon Go-Hype. Und da war André wiederum voll dabei und ich war mal angepisst, weil er hatte einen Pokestop vor seiner Arbeit und bei mir, wo ich damals wohnte, gab's gar nichts. Deswegen war ich voll der Pokémon Go-Loser.
Ja, das hat mich einfach irgendwie allein durch die Technik irgendwie dann schon wieder fasziniert. Und weil das halt so dieses Zusammenspiel auf eine neue Ebene gebracht hat. Also wenn man da einfach wirklich quer durch die Stadt gelatscht ist, um Pokémon zu jagen.
Und du bist 1000 Leuten begegnet.
Und du bist genau, cool, und ja, du bist halt so durch diesen Hotspots gegangen, wo man solche farmen konnte und eben, wo man die wo man die Köder legen konnte. Und dann bist du halt hin, dann stand da schon 12 Leute und die haben alle gespielt. Und dann hast du dich halt unterhalten und ausgetauscht und diese soziale Komponente daran fand ich halt so spannend.
Ja, wahrscheinlich hat es mich einfach gestört, dass das, also das ist wieder so hipstermäßig, wenn man sagt, es haben Leute gespielt. Ja, das auch. Menschen und ich sind so, nein, aber ich habe dann manchmal den Föhn bekommen, wenn ich dann auch irgendwo stand und Pokémon gefangen hat, dann stand eine neben mir und meinte, oh mein Gott, da ist Lilia eine Muschel, die hatte ich noch nicht. Und ich dachte mir, Alter, das ist Muschel, hast du blöde Kuh, dann sprichst richtig aus. Da war ich so, ich bin so manchmal so ein kleiner Poké-Nazi, wenn es um sowas geht. Und war das, es hat mich ein bisschen genervt, dass dann plötzlich Leute, die damit überhaupt nie, die das noch nie gespielt haben, plötzlich meinten, sie waren die, dass sie die totalen, ja, Experten jetzt nicht, aber das ist, ich weiß nicht, vielleicht hat mich dieser Hype auch ein bisschen genervt, weil ich habe mich echt auf Pokémon Go gefreut und es war auch ein cooles Spiel, es hat auch echt Spaß gemacht, aber irgendwie war mir das ein bisschen too much Hype dann so, deswegen hat mich das jetzt nicht so super gecatcht und ich war sauer, dass André besser war als ich. Nein, aber sonst habe ich diese Spiele, also ich liebe diese Spielerei, ich habe auch damals die Serie weggesuchtet, aber die Spiele mag ich nach wie vor wirklich, wirklich gern. Und ja, aber ich bin auch eher Anhänger der alten Generation. Und die neue hat mich halt, wie gesagt, super enttäuscht. Und hier Ultrason und Ultramodi gekommen, ja, habe ich nicht gekauft, werde ich auch nicht spielen. Es bricht mir ein bisschen das Herz, weil eigentlich würde ich es gern machen, aber ich war von den neuen halt so enttäuscht. Und ja, vielleicht bin ich auch einfach zu alt dafür geworden. Aber ich finde, ich habe dadurch, dass ich alle gespielt habe, finde ich schon, dass die Serie so nach und nach nachgelassen hat. Wobei ich X und Y noch sehr gut fand, aber danach war es wieder so. Ja, Entschuldigung, ich wollte nicht reinreden.
Alles gut, ich bin du hast dich in Rage.
Ja, so ein bisschen.
In Pokémon-Rage.
Ja, so ein bisschen. Ach, übrigens, das Pokémon, was ich tätowiert habe, ist Dragosso, falls sich das jetzt jemand gefragt hat. Das ist mein absolutes Lieblings-Pokémon.
Das hat ja auch eine sehr tragische Daseinsgeschichte.
Das stimmt, das stimmt.
Ja, also ihr merkt, Pokémon, durchaus ein Herzensthema bei vielen. Wie gesagt, einige von euch werden es ja sicherlich auch gespielt haben oder ja die Serie geschaut haben oder überhaupt Fan sein. Andere vielleicht nicht, aber das ist auch nicht so wichtig, denn grob, worum es Pokémon geht, das wissen ja, denke ich, alle, ne? Also der junge Ash.
Ich will der Allerbeste.
Genau. Will der Allerbeste sein und will alle Pokémon fangen. In der ersten jetzt hier noch 151. Jetzt mittlerweile sind es, wie viel sind es eigentlich?
Ach
mittlerweile?
Gott, locker, ich glaube,
700
ja,
irgendwas.
Knapp, ja, ja.
700 noch was. Und ja, die können gegeneinander antreten, die kann man in kleinen Pokébällen halten und die können tolle Attacken und machen sich dann gegenseitig fertig.
Ja.
Du ganz grob.
Also, ganz, ganz grob. Genau. Und Fun Fact, die PETA ist ja sehr gegen Pokémon.
Ja, weil man...
Also die PETA, die Tierschutzorganisation, ist ein absoluter Pokémon-Hasser.
Weil man ja quasi Tiere einsperrt. Weil es offensichtlich mal Tiere sind, das sind Fabelwesen.
Ja, aber nein, sie sagen auch, es suggeriert Kindern, dass Massentierhaltung okay ist, weil man sie ja in so kleinen Sachen einschaut. Aber egal, das ist nur so ein kleiner Funfact am Rande. Das ist die erste Creepypasta des Tages und sie ist wahr.
Und sie ist nicht wahr, PETA gibt's nicht. Yeah. Nein,
nein,
nichts gegen Tierschutz.
Nein,
um
Gottes Willen, bitte kein Shitstorm.
Nee, genau, aber ja, die PETA macht sich öfter mal lächerlich, indem sie Videospiele anfeindet. Mhm. Also für digitale Tier.
Ja, und ich muss sagen, ich habe Pokémon ja auch gespielt, wo ich ein Kind war, und mir hat das nicht suggeriert, dass es in irgendein, also ich habe das gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat und hat mir
das
nicht irgendwie.
Das ist das Ding, die Erwachsenen interpretieren da viel mehr herein als Kinder, deswegen ich würde da auch mal ganz vorsichtig sein und ja, wie gesagt. Egal. Das ist ein anderes Thema, das wir jetzt hier nicht ausbreiten wollen.
Merkt, es ist halt ein Herzensthema.
Genau. Ja, womit starten wir? Wir starten einmal, bevor wir zur ersten quasi Creepypasta kommen, starten wir erstmal mit was ganz Realem. Denn wie wir auch bei den Recherchen wieder gemerkt haben, ja, ist meistens das Gruseligste, sind nicht die erfundenen Dinge, sondern vielleicht auch manchmal einfach die Realität. Denn wer Pokémon-Fan ist, kennt ihn, den berühmten Pokédex. Für alle Nicht-Kenner von Pokémon, das ist quasi wie ein, ja, wie Wikipedia für Pokémon.
Ja.
Also das führt man mit. Wenn du Pokémon-Jäger bist und Pokémon-Trainer bist, dann führst du einen Pokédex mit und der gibt dir quasi Auskunft über Pokémon. Wenn du sie triffst, dann sagt er dir, was sie können, wie die heißen, was die für eine Geschichte haben, was für Attacken die können, was die mögen, was die nicht mögen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, wie ein Pokémon-Wikipedia zum Mittragen. Und in dem Videospiel, beziehungsweise in den Spielen, ist der Pokédex natürlich auch mal dabei und da kann man ebenfalls die ganzen Pokémon nachlesen und wie ein Almanach nachschlagen. Und ja, diese in diesen Einträgen gibt es auch einige relativ düstere Beschreibungen zu manchen Pokémon, die also nicht erfunden sind. Das ist keine Fantheorie oder so, sondern die stehen wirklich im Spiel. Das kann man nachlesen, auch im Netz. Wie immer, wird alles verlinkt nachher. Gibt es diese Pokémon-Einträge im Pokédex nachzulesen, und die haben halt die Entwickler da reingeschrieben. Also die sind wirklich real. Wenn man bedenkt, dass Pokémon ja doch eher ein Kinderthema ist, sind die schon relativ heftig. Und wir haben jetzt ein paar rausgesucht. Wir werden euch jetzt hier zwischendurch mal immer wieder einstreuen zwischen den Themen. Und ich starte jetzt einfach mal mit den ersten beiden. Mhm. Und zwar, das erste ist von dem Pokémon Zwirrlicht. Ich weiß jetzt gar nicht, aus welcher Generation es ist. Das haben wir jetzt das gar nicht dazu geschrieben.
Irgendwo.
Nicht erst der erste jedenfalls, aber es ist auch nicht so wichtig. Das Pokémon Zwirrlicht, da lautet die Beschreibung des Pokémons wie folgt. Man sagt, es suche sich unartige Kinder und verschleppe sie nachts an einen unbekannten Ort.
I like.
Ganz mein Geschmack. In einem Spiel für Kinder und Jugendliche, ja, gutes Ding.
Ich bin froh, dass ich als Kind diese Einträge einfach nie gelesen habe.
Ja, faule Kinder werden belohnt bei Pokémon, ja. Denn die kriegen keine Albträume. Ja. Und das zweite ist Pumpjin.
Ich glaube, das ist was ganz Neues.
Oder Pumdijin. Genau, ich kenn's tatsächlich auch selber nicht. Muss was Neueres sein. Da lautet der Eintrag wie folgt. Mit seinen haarähnlichen Armen erfasst es seine Beute und stimmt angesichts deren offenkundiger Qualen freudig ein Lied an.
Schön.
Also wenn
klingt nach deiner Mutter.
Hey, Entschuldigung. Meine Mutter kann nicht singen. Klingt eher nach Slenderman, finde ich fast.
Also, ja, stimmt. Oder so nach japanischen,
Ja, Pokémon ist ja japanisch.
Ja, also, klar, aber es klingt so ein bisschen.
Da wurde sich reichlich bedient an typischen Horrorvorstellungen. Also,
es hat mich jetzt im ersten Moment an The Grudge ein bisschen erinnert.
Ja, The Grudge stimmt.
Reden wir nicht drüber. Schlimmster Film.
The Grudge und The Ring hat sich da wahrscheinlich einmal eingeschlichen. Ja, wie gesagt, im Spiel für Kinder schwierig, aber es ist drin.
Man merkt es aber oft in den Einträgen, dass es halt aus Japan kommt, weil sie sich ja oft so bei den ganzen Pokémon auch sehr an so japanischen Volona hier mit den neunschwänzigen Fuchsgeist und so Geschichten. Aber egal, darum soll es ja jetzt nicht gehen. Genau, das waren die ersten beiden Einträge, die André vorgelesen hat. Und ich komme jetzt direkt zur ersten Creepypasta, die man sich erzählt. Und die führt uns zurück in die ganz alten Editionen. Und die Creepypasta nennt sich das Lavandia-Syndrom. Und für die, die sich nicht so ganz mehr erinnern oder die Pokémon nicht kennen, dem möchte ich kurz erzählen, was Lavandia ist. Das ist eine kleine Stadt, die man während seiner Reise in der roten und blauen Pokémon-Edition passiert. Die Stadt hat keine Arena, ist aber trotzdem sehr besonders, denn es wird relativ schnell erklärt, dass es in dieser Stadt angeblich spuken soll. Was unter anderem daran liegt, dass es dort einen Pokémon-Turm gibt, der bei dem es sich um einen Friedhof für Pokémon handelt. Und es ist halt, ich fand es als Kind ziemlich düster, da diese ganze Geschichte mit den Geistern und dass man da, man läuft dann halt durch diesen Turm und kann dann halt Leute an Pokémon-Gräbern antreffen und sich mit ihnen unterhalten, wie sie um ihre Pokémon trauen. Das allein ist schon ziemlich bedrückend, finde ich. Mhm. Was das Ganze noch bedrückender macht, ist Tatsache die Musik, die ganze Zeit in dieser Stadt spielt. Für diejenigen, die sich erinnern, also in mich selbst hat sich dieses Thema wirklich eingebrannt. Und die es kennen, werden es auch, werden sich bestimmt daran erinnern. Und ja, genau um dieses Musik-Theme, sage ich mal, dreht es sich in dieser Creepypasta. Denn in Verbindung gebracht mit dieser Musik wird eine Reihe von Selbstmorden, ungefähr 200, von Kindern zwischen 7 und 12 Jahren. Außerdem, fast zeitgleich mit diesen Selbstmorden, wurden sehr viele Kinder psychisch krank. Auffällig war dabei, dass das genau nach dem Erscheinen der Pokémon Roten und Grünen Edition am 27.02.1996 in der Beta-Version auftrat. Ein kleiner Fact am Rande, in Japan gab es nicht die rote und blaue Edition, sondern die rote und die grüne Edition. Falls sich jetzt jemand wundert, warum ich die grüne Edition anspreche. Und es fiel auf, dass die Morde, die meist durch Erhängen oder Springen von hohen Gebäuden passierten und die Krankheiten oft erst auftrat, nachdem die Kinder in dem Pokémon-Spiel die Stadt Lavandia erreicht haben und so dieses besagte Lavandia-Theme hören konnten. Außerdem klagten viele, ich sag mal, symptomlose, also oder gesunde Kinder oft über Kopfschmerzen, wenn sie sich länger in dieser Stadt aufhielten. Man muss dazu sagen, dass dieses Theme in der Beta-Version des Spiels extrem hohe Frequenzen enthält, die man als binaurale Beats bezeichnet, die wohl nur von Kindern gehört werden können. Also für Erwachsene sind die einfach unhörbar. Und ja, Kinder halt, wie bei den Opfern so zwischen 7 und 12, die können diese Töne noch wahrnehmen. Und diese binauralen Beats, wie sie sich nennen, werden wohl angeblich auch als akustische Waffen in Kriegen eingesetzt. So. Wenn das stimmt, was man darüber so liest. Und es wurde vermutet, dass diese Töne für diese Morde verantwortlich sein soll, weil sie wohl die Kinder in den Wahnsinn getrieben haben. Dieses Musikthema oder Theme wurde dann in einem Video im Jahre 2010 einmal grafisch in einem Spektrogramm dargestellt. Und gegen Ende des Liedes erschien dann im Spektrogramm die Darstellung eines, ja, so eines pixeligen Geistes, der genauso aussieht, wie wenn man die Spiele gespielt hat, erinnert man sich, dass man im Pokémon-Turm am Ende gegen eine Geistergestalt antritt. Und genau wie diese Gestalt sieht dieser Geist im Spektrogramm dann auch aus. Außerdem sieht man noch eine Reihe von Inkognito. Auch für die, die Pokémon nicht kennen oder die ja zweite Generation nicht kennen, Inkognito sind Pokémon, die die mehrere Formen annehmen können und eine Art Alphabet bilden, mit dem man ganz normal Worte auch bilden kann. Und diese Inkognito-Pokémon bilden im Spektrogramm die Worte Leave Now. Was ziemlich, ziemlich, ziemlich gruselig klingt, aber wie es halt häufig in Creepypasta so ist, ist das natürlich ein Fake. Denn die Stelle in dem Spektrogramm, wo man diesen Geist und diese Inkognitos angeblich sehen soll, die gibt es im Originallied gar nicht. Also das ist so, wie das da dargestellt ist, gar nicht zu hören. Wäre auch, glaube ich, nicht möglich. So. Und außerdem ist Inkognito ein Pokémon der zweiten Generation. Also zu der Zeit, wo es Pokémon Rot und Grün gab, hat es die eigentlich noch nicht gegeben. Es wird zwar gesagt, dass in dem ersten Spiel verworfene Dateien von diesem Pokémon existieren, aber so in echt gab es die noch nicht. Deswegen kann man sagen, dass das mit diesem dargestellten Spektrogramm einfach ein Fake ist, um vielleicht einfach, ja, weil einfach jemand das nochmal stützen wollte, diese sowieso schon sehr gruselige Geschichte, die man sich erzählt. Aber man muss auch sagen, dass diese Vorfälle mit den Selbstmorden nie nachgewiesen werden konnten. Und es gibt auch keine Zahlen, die eine erhöhte Selbstmordrate aufzeigen. Dennoch hat Nintendo dieses Musik-Theme im amerikanischen und europäischen Spiel geändert und diese hohen Frequenzen rausgenommen. Und es gab auch keine Vorfälle in Europa und Amerika dann dazu. Ja, also man kann sagen, es handelt sich natürlich um eine Fake-Creepypasta, die sich jemand ausgedacht hat. Dennoch finde ich sie ziemlich gruselig. Ich weiß nicht, was du dazu sagst.
Ja, wie gesagt, wir haben im Vorgespräch oder was wir recherchiert haben, schon gesagt, dass diese Musik halt, dieses Theme einfach so sehr einprägsam ist.
Ja.
Gerade als Kind, also wir uns da beide auch daran erinnert dann, das hat der Theme von Lavandia hat sowieso einfach einen gruseligen Vibe.
Ja, finde ich auch.
Nicht nur eben durch das Ambiente dann in der Stadt und das durch diesen Geisterturm, das ist auch diese ganze Stadt. Wir kommen auch auf diese Stadt gleich sowieso nochmal in der nächsten Part gleich. Nicht nur, dass sie sowieso allgemein so einen sehr düsteren Charme versprüht, aber allein die Musik halt, die hat, die ist wie das Halloween-Theme.
Ja,
von dem Halloween-Film. Ja. Die ist einfach, du hörst die und weißt irgendwas, boah, das
ja,
ist richtig.
Ja, zumal die Musik in Pokémon ja sonst sehr fröhlich
genau.
ist, so diese Radfahrmusik also diese.
Sie ist sehr konträr zum restlichen Soundtrack. Und das sticht halt total raus. Und deswegen, glaube ich, liegt es auf der Hand, warum gerade die natürlich dafür hergenommen wird, um sich sowas auszudenken.
Ja, und ich kann mich noch erinnern, bevor du nach Lavandia kommst, musst du eine Höhle durchqueren. Und ich weiß, ich kann mich noch genau erinnern, du kommst aus dieser Höhle, läufst an diesen Berg lang, denkst dir, yeah, ich bin aus der Höhle und betrittst diese Stadt und dann startet dieses Theme und man denkt sich so, wow, okay.
Also, oh fuck, hier bin ich in die Höhle.
Ja, so, tschüss. Und ja, natürlich ist es ein Fake, aber ich finde die Geschichte, die ist schon ziemlich, ja, so ich finde so Musik-Themes, so Städte mit, ja, die diese Geisterthemen behandeln, die laden auch einfach dazu ein, sich da sowas zu auszudenken. Ja. Finde ich persönlich. Und ich mag die auch sehr gerne.
Wenn man sich nicht sowieso genug schon selber zum Kopf ausmalt als Kind.
Ja, also ich kann mich noch erinnern, dass ich das super gruselig fand, dieses Theme. Und ich war sehr froh. Also ich fand auch diesen Pokémon-Turm sehr bedrückend. Den haben sie auch dann in den späteren Generationen geändert. Da war es dann nämlich der Radioturm. Man kann ja nach Lavandia noch in der silbernen und goldenen Edition und dann später in den Remakes nochmal gehen. Und ich weiß nicht, ob es schon, in Silber und Gold war es dann sogar schon der Radioturm gewesen. Also das wurde relativ schnell geändert und die Stadt sah dann auch mit den weiteren Generationen einfach auch ein bisschen freundlicher aus.
Nicht so depressiv
war. Nein. Also die hat dann auch dieses ganz Grusige ist dann auch ein bisschen verloren gegangen da, aber ja, auch die, gut, diese alten Generation mit dieser alten Schwarz-Weiß-Grafik ohne viel, sag ich mal, viel Shishi, das wirkt ja alles auch noch ein bisschen düsterer.
Ja, da denkt man sich sowieso mehr dazu.
Ja, aber ja, das haben sie dann alles ein bisschen geändert und ein bisschen kindlicher gemacht mit der Zeit. Aber ich mag es halt.
Weißt du, in den 90ern waren die Kinder noch nicht so verweichlicht wie heute.
Da konnte man noch
über so den
Friedhof zu laufen.
Ja. Ja. Wir haben es auch gespielt. Uns ist auch was geworden.
Mehr oder weniger.
Wir sitzen vom Mikro und Podcast.
Ja. Ja, aber auf jeden Fall eine sehr schöne Creepypasta.
Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir zum nächsten Punkt.
Pokémon-Einträge, Pokédex-Einträge.
Ja.
Naja. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf.
Achso, du freust dich drauf.
Ja.
Denn ja, wir haben, wie eben gesagt, weitere Einträge aus dem Pokédex, die wie gesagt real sind. Also wenn ihr die Spiele spielt, ihr werdet sie genauso dort finden. Es ist nicht ausgedacht. Ich wiederhole es nochmal, weil man das ja... Bei uns weiß man ja nie, was stimmt, was nicht.
Man muss sagen, sie variieren von Edition zu Edition.
Ja.
Das muss man noch kurz als Fakt dazu sagen.
Wie gesagt, wir verlinken euch nachher den auf jeden Fall in den Shownotes. Unten findet ihr wie immer die Links und da werdet ihr auch diese Pokédex-Einträge finden und dann könnt ihr auch nochmal gucken, welche Edition das war und so weiter und so fort. Das haben wir jetzt nicht ja alles aufgelistet, denn es spielt ja für den Fakt in diesem Sinne keine Rolle. Und zwar, wir kommen zum nächsten Pokémon und zwar Makabaya ist das. Und dessen Eintrag lautet im Pokédex, seine Maske ist ein Abbild des Gesichts, das es als Mensch hatte. Manchmal weint es, wenn man ihm in die Augen sieht.
Das ist eigentlich sehr traurig.
Eigentlich sehr traurig, aber auch schon ein bisschen gruselig.
Ein bisschen, ja.
Also Makabaya war mal ein Mensch. Offenbar. Und
sein Geist-Pokémon.
Sein Geist-Pokémon und man sieht noch in seinen toten Augen.
Nein, es trägt so, es hat sein Gesicht und unten trägt es diese Maske mit sich rum und das ist das Gesicht vom Menschen.
Und wenn man da reinschaut, dann sieht man noch die Tränen des Toten quasi. Das ist, ja, schön. Schön für Kinder am Nachmittag ein bisschen Tote gucken. Das nächste ist ein ganz berühmtes, nämlich Gengar. Auch aus der ersten Edition, auch als mein Lieblings-Pokémon, muss ich sagen. Und zwar ist es Gengar, ebenfalls ein Geister-Pokémon. Und der Eintrag von Gengar im Pokédex lautet wie folgt. Man sagt, es ist aus Dunkelheit entstanden, um denjenigen, die sich in den Bergen verirrt haben, das Leben zu rauben. Also nicht wandern gehen.
Bloß keine Bewegung,
Bloß
Leute.
Bloß keine Bewegung, sonst kommt Gengar und saugt euch sowas von die Seele aus. Ja, also auch hier zwei Einträge, die relativ makaber sind für ein Kinderspiel, muss ich sagen. Kommen wir zur zweiten Geschichte, beziehungsweise, ja, es ist keine urbane Legende, es ist auch keine Creepypasta, es ist eine Fantheorie, die aber aufgrund ihres Inhalts sehr gut hier in die Reihe passt. Und zwar geht es dort um den, Erzrivalen im ersten Pokémon-Spiel Rot-Blau oder Grün in Japan, wie wir gelernt haben. Der gute Gary. Gary Eich ist der Sohn von Professor Eich. Der Neffe.
Mhm.
Neffe, so. Den Professor, der Pokémon-Professor. So, und sein Neffe ist Gary.
Nein, das ist der Enkel.
Nee, Enkel. Genau, so, jetzt haben wir's. Ich war ganz weit verwirrt. Der Enkel ist es, so rum. Der möchte nämlich ebenfalls, genau wie man selbst, der größte Pokémon-Trainer aller Zeit natürlich werden. Und hat aber ein bisschen so eine andere Ader. So, man selbst gibt sehr, sehr einfühlsame Pokémon oben, irgendwie mit Haustieren, ne?
Man zumindest ist suggerieren einen, dass die NPCs im Spiel, dass man es tut.
Genau, ob man es tut, liegt bei jedem selbst. Aber eigentlich soll man mit seinen Pokémon ja gut umgehen und dann soll sie pflegen und fliegen und
Freundschaften bilden.
Genau, Freundschaften bilden, weil dann werden sie noch besser. Und der Gary ist eher so, der sieht die eher so als Werkzeugschlüssel. Die müssen funktionieren, so, die müssen tun, was er sagt und er ist halt so ein bisschen ruppiger.
Und er will halt der wirklich Beste
sein. Er will der wirklich Beste sein, nicht nur der Beste, sondern der wirklich, wirklich Beste. Und in dieser Fantheorie geht es um Folgendes. Und zwar ist es so, dass der gute Gary ein Radikal in seinem Besitz hat. Das ist die Weiterentwicklung von Radfratz in Deutsch, genau. Von Radfratz und das hat er in seinem Standardrepertoire im ersten Spiel. Und Es ist dann so, dass man, jetzt kommen wir wieder auf die Stadt, Lavandier. In Lavandier, der Geisterstadt, trifft man auf Gary im Spiel. Und dieser fragt dann den Spieler, also das stimmt, wie gesagt, alles, das ist jetzt nicht ausgedacht. Er fragt den Spieler, ob man es sich vorstellen könnte, wie es sich anfühlen würde, oder wie es wäre, wenn ein eigenes Pokémon sterben würde. Und dann, es ist mir damals nicht aufgefallen überhaupt nicht. Das ist so, mal gucken wir gleich mal, wie sich das alles erklären lässt. Und die Frage, so laut der Theorie eben, stellt er nicht ohne Grund, denn es ist so, dass sein Radikal angeblich tot ist. Und zwar ist dafür niemand anderes verantwortlich als der Spieler selbst. Denn bevor es nach Lavandia geht, kurz davor ist man auf einem Schiff, das heißt SSN.
MSN.
Wieso steht da in meinen Notizen was anderes?
Ich weiß, im Deutschen heißt sie MSN.
Es kann gut sein, dass das der englische Name ist. Ich hab's aus einem.
Oh Gott, ich wollte nicht reinreden.
Nee, alles gut, du hast ja vollkommen recht. Es ist, glaube ich, aus einer englischen Quelle. Es kann sein, dass die auf Englisch SSN heißt, auf Deutsch. Du hast aber recht, MS heißt die auf Deutsch. Oder es ist ein Schreibfehler in der Quelle. Und ich habe nicht aufgepasst. Ich entschuldige mich, die MSN natürlich. Auf dem Schiff hat man eben einen Kampf gegen Gary. Und dabei besiegt man ihn, natürlich auch sein Radikal, Entschuldigung. Und dieses erleidet dabei schwere Verletzungen. Und laut der Fantheorie schafft es Gary nicht mehr rechtzeitig zum Pokémon Center zu kommen, wo man seine Pokémon heilen kann nach einem Kampf. Und das Resultat daraus ist, dass Radikal sein Pokémon stirbt. So die Fantheorie. Und deswegen begeht man auch Gary dann eben in Lavandia, denn es ist ja die Geisterstadt, wie Franzi auch eben erzählt hat. Dort gibt es auch Grabsteine. Und die Fantheorie besagt weiter, dass Gary dort war, um sein totes Pokémon zu beerdigen. Ganz schön düster.
Und traurig.
Und ja, der Spieler davon kriegt da nichts mit eben. Gary erzählt davon ja auch nichts oder so weiter, sondern es kommt nur dieser eine Satz eben, der quasi dem Spieler ins Gewissen redet, wie er es empfinden würde, wenn das eigene Pokémon sterben würde.
Und er hat es dann auch nicht mehr im Team.
Genau, und das wollte ich jetzt gerade sagen, das ist nämlich der Knackpunkt. Wenn man das nächste Mal gegen ihn kämpft, ist Radikal weg. Er hat es also nicht mehr dabei. Uiuiui. und laut der Fantheorie ist es dann auch so, dass das natürlich seinen ganzen Werdegang auch natürlich beeinflusst. Mhm. Er kann nicht mehr der Allerbeste sein. Der hat so einen schweren Schicksalsschlag hinter sich gebracht. Und es nimmt ihm ein bisschen auch seine Träume so und weil er jetzt so mit diesem Fluss zu kämpfen hat und so weiter. Also ja, das ist die Fantheorie um den Tod und das tote Radikal von Gary Eich. Ja, es gibt dafür keinen Beleg, es gibt kein Ja-Nein, ist weder Nintendo noch sonst wer sich dazu jemals geäußert. Das ist eine ganz bekannte Fantheorie, die von vielen unterstützt wird, weil, ja, also man kann sagen, die Anhaltspunkte sind schon, wenn man das so zusammenwürfeln möchte, kann man so durchgehen lassen. Also allein dieser Satz eben, warum sollte er den Spieler sonst fragen, wie er es finden würde, wenn sein Pokémon sterben würde? Und es ist nicht mehr im Team. Und er ist in Lavandia am Friedhof da.
Ich glaube, man begegnet ihn halt auch im Turm direkt. Ich glaube, er kommt dann wieder so entgegen, wie er dann entgegenkommt.
Genau. Ja, also.
Ja, und es wird auch gesagt wohl, dass er deswegen auch so böse zu einem, also so rivalistisch noch gegen zu einem.
Genau, also es würde seinen Rivalismus noch mehr pushen eben und er würde noch mehr Hass dem Spieler gegenüber verspüren. Wir wissen es nicht, aber ich finde die auf jeden Fall sehr, ja, sehr, sehr, sehr cool.
Und ich finde
sehr, sehr traurig.
Ja, definitiv.
Aber auch sehr bedrückend und durchaus ein bisschen creepy. Also wie gesagt, auch hier wieder, wenn es stimmen sollte, sehr düsteres Thema natürlich für ein Kinderspiel.
Das stimmt. Aber ich mag sowas, weil irgendwie, also
es bringt halt noch eine andere, natürlich eine tiefe Ebene rein, die du auch hier wieder vielleicht dieses Ding eben, selbst wenn es stimmen sollte, wie halt als Kind fällt es dir nicht auf. Da denkst du, glaube ich, gar nicht so nach. Also wäre ich nie drauf gekommen, wie ich das mal gelesen habe.
Mhm, das stimmt. Ich habe es halt mal gehört mit dem Radikal, also die Geschichte, aber Andrea die gestern beim Recherchieren halt wieder entdeckt und haben wir gesagt, komm, lass die reinnehmen, die ist echt interessant und einfach.
Wie gesagt, auch wenn es jetzt keine in dem Sinne Pasta oder Legend ist, aber wie gesagt, als Fantheorie fanden wir die dann doch sehr passend natürlich in unserem.
Definitiv, definitiv.
Das ist doch ein Rahmen. Ja, das war die Fantheorie zu dem toten Radikal von Gary Eich und bevor Franz jetzt weitermacht, noch mit der, wir haben sie auch schon genannt, die grüne Edition, denn darum ranken sich auch einige Legenden. Kommen jetzt nochmal für euch zwei Pokédex-Einträge. Es wird immer furchtbarer. Das nächste Pokémon aus dem Pokédex, Hypnomorba, hat folgenden Eintrag. Erzählungen zufolge machen sie sich einen Spaß daraus, in sternklaren Nächten von schlafenden Kindern Besitz zu ergreifen.
Schön.
Super. Danach hätte ich auf jeden Fall richtig gut geschlafen, als Kind, ich das gelesen hätte. Wie gesagt, ich bin auch sehr froh, dass ich nie die eintrage. Wobei auch hier nicht erste Generation.
Nein, das ist was Älteres.
Später.
Aber ich habe meinem Pokémon aber Spitznamen gegeben, deswegen kann ich mich an die Realnamen immer sehr schwer erinnern, außer aus den ersten zwei.
Echt? Nee, das habe ich nie gemacht.
Ach, doch, ich schon.
Ich hab nie in Spielen irgendwas umbenannt. Außer meinen eigenen Charakter manchmal. Aber selbst da nicht immer. Weil ich weiß nicht. Ich fand immer, die Namen, die gegeben waren, passten erstens meist und zweitens war, also gerade bei irgendeinem Tieren oder Pokémon und so, das war.
Ja, ja.
Ich habe mir gedacht, da hat sie was bei gedacht. Ich kann ja die jetzt nicht Pupskopf nennen oder
so. Ja, sie haben eine Mülltüten-Pokémon, Mülltütox genannt vom Ding her. Ja, passt da auch schon.
Go-Entwickler, go. Ja, das war Hypnomorba. Und das zweite, das ich noch für euch habe, ist Frostdetje oder Frostdetje. Das kenne ich ebenfalls nicht, weil ich die nächsten Generationen nicht so verinnerlicht habe. Aber auch dies hat einen nicht so romantischen Pokédex-Eintrag. Nämlich, man sagt, die Seele einer in den Bergen verunglückten Frau sei in einen Eiszapfen gefahren. Es frisst am liebsten Männerseelen.
Dabei fällt, also was mir dabei auffällt, ist, dass sie halt sich oft auf gestohlene Kinder beziehen, die Pokédex-Einträge.
Es geht auf Kinder.
Ja. Also es geht auch, wir haben ja ein paar Pokédex-Einträge durchgelesen und es gibt halt deutlich neben Zwirlig und Hypnomorba deutlich mehr, wo es wirklich um Kinderraub oder Kinder Diebstahl geht. Es gibt ja auch zum Beispiel Drifloon, das ist so ein Ballon-Pokémon und es sagt, es verschleppt Kinder, weil die Kinder halten es für einen Ballon und dann schwebt es mit denen einfach weg. So. Also das gibt es halt. Da lacht der André.
Mega witzig. Könnte eine Szene aus dem neuen Stephen King's S sein, irgendwie. Hier. Fup.
Ching. Nein, also es wird sich halt sehr oft auf so Kinderraub bezogen und halt auf Bergsteiger. So Gengar ist halt so Bergsteiger.
Ja, aber was macht man im Spiel? Man spielt einen Jugendlichen, Kind, Jugendlichen und man geht viel durch die Berge. Hallo.
Ja.
Obvious, ja. Aber auf jeden Fall, Frostdetje, es frisst am liebsten Männerseelen. Ganz klares Feministen-Pokémon.
Oh Gott, sag's nicht zu laut.
Gut, jetzt noch bitte. Das waren die Pokémon. Eins haben wir gleich noch, aber erst erzählt euch Franzi jetzt etwas über die berüchtigte japanische grüne Pokémon-Edition.
Genau. Wie vorhin erzählt, ist sozusagen die grüne Edition in Japan so unsere blaue Edition. Und es geht wieder um die sozusagen erst erschienene Beta-Version, in der auch dieses berühmte Lavandier-Syndrom aufgetreten ist. Und zwar nennt sich diese Creepypasta Einheit 731. Und ja, in dieser berüchtigten grünen Edition existiert tatsächlich ein Pokémon mit diesem Namen, also 731, und es soll auf der Route 7 im Spiel zu finden sein. Normalerweise, wenn man auf wilde Pokémon trifft, sieht man ja immer den Namen und dann so ein kleines Abbild des Pokémons. Anders ist es bei dem besagten Pokémon, denn da erscheint eine Art, ja, wird so eine Bilderreihe abgespielt, das Porträts von Menschen zeigt und sezierte Leichen. Die sehr verpixelt sind, muss man dazu sagen, aber man erkennt sie. Ja. Man kann dieses Pokémon nicht fangen und man kann fliehen, man kann es versuchen zu besiegen, aber egal was passiert, das Spiel stürzt nach der Begegnung ab und ist defekt. Man muss dazu sagen, dass ungefähr im Jahre 1930 in Japan ein Sonderkommando existierte, was den Namen 731 trug und ja, es handelte sich bei dieser Einheit um Soldaten, die Experimente mit chemischen Waffen durchführten, beziehungsweise darauf spezialisiert waren. Und es sollen halt bei diesen ganzen Versuchen, die sie da mit den Waffen gemacht haben, sehr viele Menschen gestorben sein. Und diese besagten Porträts, die bei diesen Pokémon durchrattern, sind wohl, sollen wohl Mitglieder dieser Einheit zeigen. Und ein ehemaliger Entwickler von Game Freak namens Nakamura soll dieses Pokémon 731 in das Spiel einprogrammiert haben. Denn er rechnete nicht wirklich damit, dass diese Reihe jemals erfolgreich sein würde. Wie naiv. Und sein Vater diente wohl angeblich dieser Einheit, was der gute Shin nicht so gut verkrafte, weswegen er das wohl in das Spiel einbaute. Außerdem soll er auch für diese Musik im Lavandier-Syndrom verantwortlich sein. Also soll er für dieses Lavandier-Theme verantwortlich sein. Man muss dazu sagen, natürlich ist auch das eine Creepypasta, die ausgedacht war, denn dieses Pokémon 731 hat nie existiert. Außerdem habe ich mal versucht, denn es wurde auch gesagt, dass er ein ähnliches Schicksal erleidete wie die angeblichen Selbstmorde des Lavandier-Syndroms. Er soll sich wohl umgebracht haben. Aber ich habe mal versucht, etwas über den guten Herrn rauszufinden, aber es gibt ihn einfach nicht. Man findet, niemand unter diesem Namen, der mal irgendwie bei Game Freak oder Nintendo gearbeitet hat. Man findet Tatsache unter diesem Namen nur einen Fußballspieler. Also
hat sich ein Fußballspieler bei Nintendo eingeschlichen und heimlich
eine Creepypasta sich ausgedacht.
Nein, und heimlich Bilder von Toten in Pokémon
eingeschlichen. Man muss dazu sagen, man kann natürlich immer von so Spielen, also man kann natürlich so ROMs runterladen, in denen dann diese Pokémon sind. Es gibt ja auch verschiedene andere Creepypasta noch zu Pokémon, wo du halt auf eine Leiche triffst, auch im Pokémon-Turm natürlich, dann im besagten Lavandier-Pokémon-Turm, die dann den Spieler auch in einen unausweichlichen Kampf verwickelt, den man nicht gewinnen kann, gibt es auch. Und man kann sich diverse ROMs wohl runterladen, indem man halt zum Beispiel auf Pokémon 731 oder auf diese Leiche trifft. Und
Es sind halt einfach gehackte Games, halt, halt dann von Hobbyentwicklern selber umgeschrieben werden.
Genau, aber dieses Pokémon hat so nie existiert. Trotzdem finde ich die Idee, die sich manche dahinter ausdenken, halt ziemlich interessant, weil ich finde, das macht halt so ein, es fällt ja auf, es gibt halt die meisten Creepypasta ranken sich tatsächlich um die alten, also um die rot, grün und blaue Edition.
Ja, weil die auch ein Bekanntes natürlich sind.
Ja, natürlich. Es gibt auch das heißt, unzählige.
Wenn du da was beschreibst, dann hast du den größten Überschneidungspunkt, dass Leute das auch kennen.
Das stimmt, das stimmt. Also es gibt halt es gibt halt zu diesem Pokémon Driftlon, was ich vorhin erwähnt habe, den Ballon, gibt es zum Beispiel auch eine gehackte Spieleversion, wo das Driftlon dann am Ende den Hauptcharakter zum Beispiel entführt. Beziehungsweise, dass man es fängt und es halt so Besitz langsam von einer greift und man im Spiel ein Mädchen trifft, was immer wieder sagt, man soll es freilassen, aber wenn man es nicht tut, geht das Spiel Game Over und man wird von diesem Driftlon tatsächlich mit verschleppt. Sozusagen. Also es gibt halt alle möglichen gehackten Versionen von den Pokémon-Spielen, aber die meisten Creepypasta-Fan-Theorien, die ranken sich tatsächlich um die alten Editionen.
Ja.
Aber ja, dennoch haben wir uns... Richtig. Ja, wir haben uns halt für diese drei entschieden, weil wir dachten, die sind so am interessantesten.
Also gerade auch zu der grünen Edition gibt es halt auf jeden Fall noch viel mehr. Ich habe mir da noch ein paar durchgelesen, auch in dem Zuge, aber viele davon sind auch wirklich schlecht, muss man sagen. Also wirklich sehr uninspiriert, beziehungsweise... Es sind auch alle relativ ähnlich, haben viele Überschneidungen. Ich hatte auch noch eine gehabt, da geht's dann um ein Sichlon, das irgendwie besessen ist und dann irgendwie die NPCs zerteilt und sowas.
Ja, es gibt das ist das Problem bei Creepypasta. Es gibt unzählige, aber es gibt halt leider halt die typischen wie den Slenderman oder halt das Lavandia-Syndrom oder den Smiling Man, den wir auch schon hatten, die halt wirklich bekannt sind und die auch sehr gut geschrieben sind. Es gibt aber leider auch echt manchmal so nicht so schöne Geschichten.
Ja, also die Sichlor, die las ich halt leider auch schon so wie von 11 Jahren geschrieben. Das kann man ja anders sagen. So. Und es war einfach nicht gut ausgearbeitet. Und deswegen, wir haben uns halt wieder wie immer für die Highlights natürlich entschieden. Genau. Um euch nicht hier zu langweilig mit schlecht geschriebenen.
Aber wir wollen jetzt natürlich noch den letzten Pokédex-Eintrag hören von dir.
Einen habe ich noch.
Ja.
Wie Otto schon damals sagte, einen habe ich noch. Und zwar habe ich noch einen Eintrag aus dem Pokédex von dem Pokémon Colossand. Und dieses wird wie folgt im Pokédex beschrieben. Unter seiner Sandburg liegen zahlreiche Knochen qualvoll Verstorbener, denen die Lebenskraft ausgesaugt wurde.
Schön.
Pokémon, dieses schöne, freudige, niedliche Spiel.
Ja, es gibt tatsächlich auch, aber wo wir es gerade auch so von Bergsteigern und verwehrter Kindesentführung hatten, es gibt auch viele Pokédex-Eingriffe, die halt auch so mit diesem Leben aussaugen. Die es auch darum zählen, dass sie irgendwie Menschen die Lebenskraft aussaugen. Was ziemlich gruselig ist.
Ja, also irgendwie. Pokémon sind gar nicht so niedlich, wie alle immer tun. Die sind ganz schöne fiese Schweine.
Ich glaube halt wirklich, was wir vorhin auch meinen, sie beziehen sich, also ich glaube, die viele Entwickler oder welche, die sich diese Pokémon ausdenken, beziehen sich halt wirklich auf viele Legenden und so Geistergeschichten, die man sich erzählt. Das fällt ja doch sehr, sehr auf. Oder viele werden ja auch an so Geistern
orientieren sich ja auch vom Design und so weiter. Ja,
ja. Na gut, irgendwo müssen sie ihre Inspiration haben.
Ich wollte gerade sagen, das Ding ist halt auch, ne, umso mehr kommen, sie müssen sich ja irgendwo orientieren. Wie du gesagt hast, das Mülltütenmonster so.
Also, Multitox.
Multitox.
Oder es gibt auch einen Kerzenständer.
Ja, also man merkt halt schon, dass ihnen langsam auch die Ideen ausgehen, bei jetzt mittlerweile eben 700. Deswegen, dass sie sich natürlich dann die japanischen Designer da an ihrer Lore, an ihrer Geschichte, an ihren Legenden orientieren, ist natürlich nicht abwegig, ja.
Aber auch sehr cool, einfach.
Ja, absolut. Und auch sehr gruselig für kleine Kinder.
Das stimmt.
Wie wir heute gelernt haben.
Es gibt übrigens auch eine Legende, die besagt, dass Pokémon nach einem Krieg spielt. Hast du die mal gelesen?
Mhm.
Die ist auch sehr bekannt, weil man ja halt, was keine, also in den alten Editionen keine festen Wege gibt und alles so, was keine richtige Technik.
Ja, und es gibt NPCs, so, die erzählen irgendwie auch so, die, also die haben Dialoge, die so in die Richtung gehen, so, dass sie gerade im Wiederaufbau sind und so.
Mhm.
Es gibt halt, also es ist im Grunde genauso eine Theorie wie der Tote Radikal, dass eben, ja, viele Hinweise darauf hindeuten könnten, dass das erste Pokémon kurz nach einem großen Krieg spielt. Ja.
Genau.
Verrückt, diese Leute im Internet.
Ja, aber dennoch finde ich es ein cooles Thema. Also generell, wie zu Videospielen, gibt es ja unzählige Creepypasta. Auch über Minecraft gibt es ja hier Herobrine ganz, oder die Enderman, wie schon den Slenderman kurz mal erwähnt. Da gibt es halt super viele Theorien, was sich ja auch anbietet in großen Reihen. Es gibt ja auch in über WoW oder so diverse Spiele, ja, auch
alle möglichen. Ja, werden da schon noch zu einigen kommen. Also
ja,
auf jeden Fall Zelda definitiv.
Da ja, Bandround. Das wären vermutlich 5 Stunden Aufnahme.
Ein Dreiteiler.
Ja, also ich glaube, das sollte man echt in mehrere Teile machen, weil die ist wirklich, wirklich ziemlich aufwendig, also lang und ziemlich
umfangreich.
Ja, sehr umfangreich genommen ist. Das wird gerade nicht eingefallen. Ja, aber ihr könnt uns ja gern sagen und mitteilen, ob wir das fandet, dass wir heute mal in eine andere Richtung gegangen sind und uns mal nicht nur auf einen, sage ich mal, auf eine Hauptgeschichte gestützt haben.
Wir fanden eher so umfassende Themen eben abdecken, ja.
Genau, also uns hat das auf jeden Fall Spaß gemacht, auch mal so ein bisschen über ein Thema nur zu recherchieren und uns auszutauschen da in der Richtung. Ihr sagt uns gern ein Feedback. Ja, sagt uns gern, was euer Lieblings-Pokémon ist.
Welches von denen, die irgendwelche Kinder fressen und Männer aussaugen und ja.
Ich habe mein Lieblings-Pokémon ist eins, was den Schädel seiner Mutter auf den Kopf trägt. Das ist auch nicht unbedingt viel besser.
Du hast recht, das ist eigentlich auch ziemlich gestört, ja.
Wobei es ja auch die Theorie gibt, dass das kleine Tragosso ja das Baby von Kangama ist.
Mhm.
Kennst du Kangama? Mhm. Dieses? Ja, das ist das Baby von Kangama, also die Mutter von das große Kangama ist an den kleinen den Schädel aufgesetzt und dann ist Tragosso draus geworden. Ja, es gibt unzählige Theorien, wie man mitbekommt und alle sind interessant, aber ich glaube, wenn wir jetzt alle vorgestellt hätten, dann würden wir...
Ja, das ist ja morgen noch hier.
So ist es. Ja.
Ich glaube, das Besondere an Videospiel, also Videospiel-Pastas und Legends, sind auch einfach, dass man eben, wie du schon gesagt hast, dass man auch die Spiele halt manipulieren kann.
Mhm.
Vor allem eben früher die 8-Bit-Ära, die noch relativ leicht zu hacken waren, dass man da wirklich auch selber dann quasi nicht nur eine Geschichte schreiben kann, sondern sogar theoretisch spielbare Pastas entwickeln kann.
Ja, da gibt's
das Spiel eben verändern. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Ebene, wenn du es nicht nur nachliest und erzählst, sondern wenn du es wirklich auch noch erleben kannst.
Mhm.
Und ich glaube, das ist viele auch da das Besondere, was das ausmacht.
Ich fand damals allein schon, damals gab es auch den Tatsache-Wahn Hack in Pokémon Rot und Blau, hier die Missing No.
Ja, das habe ich sogar gemacht bei meiner.
Ja, ich auch, aber danach war ja ein Fehler im Spiel, das hat mich genervt.
Genau, also wer es nicht kennt, das war eine Möglichkeit, das war ein Glitch. Da war ein Fehler im Spiel, den konntest du ausnutzen und dann konntest du auf ein Pokémon treffen, was nicht im Spiel war quasi. Das war einfach ein Fehler.
Pixelhaufen.
Also es hieß Missing No, also es stand für Missing Number, also fehlende Nummer. Es war so quasi, vielleicht war es ein 152. Pokémon, das mal geplant war und dann wieder verworfen oder was. Auf jeden Fall, es gab's nicht. Aber wenn du quasi in so einer, du musstest so eine Küste rauf und runter schwimmen, ne?
Du musstest irgendwie einen ansprechen, ein Haus gehen, in die Safari-Zone, 3 Schritte gehen, wieder zurück. Das war ganz kompliziert. Ja, und dann also einen ansprechen, dir zeigen, wie du Pokémon fangen musst. Das war so ganz, so eine ganz lange Reihe.
Eine Abfolge von Commands, die man machen musste. Und dann erschien das eben quasi, das Problem eben war damals, Gameboy war ja noch Cartridges, also keine Disc oder so, sondern es waren Speichermodule. Und tatsächlich war es so, wenn du dieses Missing Now aufgespürt hast und das ausgelöst hast, dann war dein Modul kaputt.
Da hattest du, also das ist jetzt nicht so mega offen, was gut ist, man konnte dadurch Sachen verdoppeln. Ich habe zum Beispiel 99 Meisterbälle immer gehabt.
Genau, also konntest dadurch halt cheaten quasi, aber dein Spiel hat einen Glitch und du hast dadurch teilweise dann so Fragmentfehler oder Bildfehler angezeigt bekommen oder es fehlten bei Sätzen, fehlten Buchstaben oder sowas. Also es hat irgendwie den Unicode da so ein bisschen durcheinander gewürfelt.
Bei mir war es nur so, also es gab ja auch diesen Glitch, wo du in so eine andere Welt gehen konntest.
Hm?
Hast du den mal gemacht?
Nee.
Das war halt, da konntest du irgendwie in so eine andere... Ja, man hat dann gesagt, das war die Missing-No-Welt. Die hat gar nichts gebracht. Und wenn du kein Pokémon mit vorm Fliegen dabei hattest, bist du auch nicht mehr rausgekommen.
Ja, stimmt.
Und danach war es so, es gibt ja in den PC-Docs, die man da ansprechen konnte man ja, wenn man die Pokéliga einmal durchgespielt hatte, anschauen, was wie mit welchem Team man da gewonnen hat, mehrfach. Mhm. Und das war dann verglitscht. Da waren dann plötzlich Pokémon da, die du gar nicht hattest. Und ja, das war...
Bei mir war einiges. Also ich habe dann über so Bildfehler im Spiel gehabt.
Echt? Nee, das hatte ich nicht. Ich glaube, konnte man das auch fangen, ja, ne?
Ja, nee, ich glaube nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall, ja, wie auch immer, es hat auf jeden Fall das Modul gecrashed, so ein Stück weit, ja. Deswegen, das kann man nicht rückgängig machen, weil das Modul, Speichermodul, wenn es einmal gemacht war, ist halt durch. Das hat dann wirklich echt das Spiel kaputt gemacht, ein Stück weit. Deswegen, ja, was es nicht alles gab.
Ich fand das aufregend. Es gab ja auch Mew-Glitch, dass du Mew bekommen konntest. Mhm. Der war aber sowas von umfangreich, da war ich zu faul für.
Das habe ich mir später auf YouTube angeguckt.
Ja, aber...
Naja. Ja, soviel zu Pokémon.
Genau.
Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne bei Social Media oder per Mail. Ihr wisst Bescheid, wie immer, feedback@endemitschrecken.de könnt ihr uns E-Mails schreiben. Sagt uns gerne, ob euch ja Videospielmythen gefallen, ob euch davon wieder mehr möchtet oder weniger oder was anderes oder überhaupt. Schreibt
uns. Ja, wenn ihr irgendeine Idee habt, was wir machen sollen,
immer raus damit. Wenn ihr einfach einen Wunsch habt, auch immer her damit. Ja, wir haben schon hier und da fleißig Feedback bekommen. Auch auf YouTube bekommen wir viele Kommentare, die sehr viel Zuspruch uns geben. Danke auch dafür.
Ja.
Ja, wenn ihr überhaupt, wenn ihr zuhört, ihr wisst ja, ihr müsst nicht auf YouTube warten, weil es kommt in der Regel immer ein paar Tage später, auch wenn ich mir versuche, mich zu beeilen, aber meistens schaffe ich es immer nicht direkt am gleichen Tag. Ihr könnt auch wieder auf unserer Webseite unseren Feed abonnieren oder über iTunes. Deswegen, also YouTube ist ja nur Auslagerung quasi, ist ja nur Backup, um unsere Zielgruppe ein bisschen zu erweitern, aber das Ganze hier ist immer noch ein Podcast natürlich und der erscheint nicht primär auf YouTube, sondern in unserem RSS-Feed. Deswegen, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, abonniert uns doch auch über einen Podcatcher als App oder über den RSS-Feed auf der Webseite oder wie auch immer. Dann kriegt ihr die Episoden immer ganz frisch, wenn sie erscheinen und nicht erst, wenn sie auf YouTube nachträglich hochgeladen werden. Ja, ansonsten, wir freuen uns immer noch tierisch über die ganze Resonanz. Wir haben fantastisch viele Hörer, auch viele neue wiederbekommen seit dem neuen Jahr.
Wir sind ein bisschen überfordert damit manchmal.
Genau, also wir sind ein bisschen schockiert und ein bisschen überwältigt und freuen uns natürlich aber auch, aber wir hätten nicht im letzten Mal, glaube ich, auch schon da so verwundert gewirkt. Wir hätten einfach nicht mit so viel Zuspruch gerechnet, aber es freut uns natürlich wieder ohne Ende.
Ja, als wir
und spornt
haben.
Uns ja auch an, auch wenn wir jetzt schon wieder nicht die 2 Wochen mit uns geschafft haben, weil einfach gerade so viel los ist bei uns. Wir entschuldigen uns, aber ja, wir geloben Besserung, um wieder in 2 Wochen Rhythmus zu kommen und euch.
Aber wir wollen ja auch gute Episoden liefern und keine dahin gefragt.
Genau, also wie ihr wisst ja, das Recherchieren, das haben wir schon oft gesagt, das nimmt halt wirklich echt mehr Zeit in Anspruch und muss ja auch mal gucken, was macht man und in welcher Form macht man das und so weiter. Ist nicht immer alles so einfach mit Jobs und Sozialleben und überhaupt. Aber ja, von jetzt gar nicht hier anfangen, uns zu beschweren. Im Gegenteil, wir haben sehr viel Spaß daran.
Ja, wir freuen uns wirklich. Also als wir das angefangen haben, habe ich gemeint, oh mein Gott, was meinst du, wie viele Hörer wir bekommen? Meinst du, wir werden mal 50 Hörer haben? Das wäre ja krass.
Ja,
so.
Letztens in der Woche gerade irgendwie 1000 so im Schnitt. Und ja, wir sind sehr, sehr weggeblasen. Also vielen, vielen Dank an alle, die uns fleißig zuhören. Und ja, wir hoffen, ihr bleibt dran.
Wir lieben euch voll.
Ihr seid das beste Publikum, was wir je hatten.
Ja.
Ja, wir waren am Montag bei Toto hier in Hamburg und das war wieder so richtig Standard. So, ihr seid das beste Publikum, was wir je hatten. Ihr seid die besten Fans. Ihr seid die tollsten.
Ich war ja auch der beste Fan.
Das stimmt. Du warst ja dabei. Deswegen hatten sie recht. Ja, wir haben ein sehr schönes Konzert, auch wenn der Sound nicht perfekt war, aber es war okay. Es war schon ganz gut.
Ein kurzer Ausschweif in das Privatleben.
Ein kurzer Afrika-Ausschweif.
Ja.
Ja. Toto. Kann man machen.
Definitiv.
In dem Sinne, wir sind durch für heute und verabschieden uns an der Stelle, wünschen euch eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal und hoffen, dass ihr dann wieder einschaltet.
Wir würden uns sehr freuen.
Und wie immer denkt ihr bitte dran, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende und bis zum nächsten Mal.
Jo, tschüss.
Tschüss.